Merci Michu, was für eine Begrüßung. Er ist sehr hier zu sein. Wie gesagt, der Name hat er schon gesagt, Colonel Blaser. Bevor ich kurz etwas zu Michu sage, muss ich schnell etwas zu meiner Stimme sagen. Die ist so. Also, ich muss nicht irgendwie Angst haben, dass die versagt, weil für die, die mich nicht kennen, die haben eine Angst. Oder die, dass die irgendwo dazwischen plötzlich verkackt und ich nicht mehr reden kann. Ich bin also nicht heiser, ich bin nicht verkältet. Mit denen müssen wir dann auch nicht gute Besserung wünschen. Wie das bei dir im Migros passiert oder im Coop, wenn ich irgendwie im Zahlen bin, mit Verkäuferin anschaue, die sagt, oh, euch hat es krass verwutscht. Dann sage ich selber, gute Besserung. Aha, ja, danke vielmals. Weil ich mir das auch nicht mehr immer erkläre, oder? Aber das ist eigentlich ganz einfach, weil die müssen wir uns gleich eine halbe Stunde zulassen. Darum erkläre ich schnell. Ich habe ein Kügel auf den Stimmbändern. Das ist also nicht irgendwie vom Rauchen oder vom Saufen. Das ist einfach so. Und das ist da. Und ich bin das untersuchen und so eine Stimme, wie sagt man dem, Doktorin hat mich gefragt, ihr Blaser, wollt ihr es wegnehmen? Dann habe ich gesagt, ja, also mich stört es nicht. Meine Frau hat mich auch geheiratet wegen dieser sexy Stimme. Ja, ich weiss ja dann nicht, wie das näher tönt, oder? Und darum, so wie ein Sängerknabe oder so, darum habe ich gedacht, das lassen wir sein. Gut. Also, dann gefragt, gibt es irgendwie ein Problem? Kann das irgendwie ein Problem geben? Dann hat sie gesagt, nein, Herr Blaser, das gibt kein Problem, ihr könnt immer reden. Und das Lustige ist, bei Bachrauben, die Worshipper bei unserer Kirche, die sind immer so am Tee trinken, oder sie so drei Celebrations durchsingen, immer am Aufpassen mit ihrer Stimme. Ich weiss nicht, wie das heißt, die Worshipper. Aber ich sage auch, ja, trinkt ihr noch mal einen Tee, ich habe kein Problem. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, meine Stimme wird nicht versagen. Und das ist irgendwie auch noch ein Sagen, es hat vielleicht mit dem Bäuel zu tun. Gut. Also einfach, schnell, dass ihr es wisst. Gut. Das zu mir. Ich bin der Colonel Blaser, wie schon gesagt, und ich habe mich riesig gefreut, hier zu sein. Weil ihr müsst verstehen, ich bin unglaublich stolz auf Michu Zändle. Es ist für mich eine riesige Freude, hier dürfen, aus der Ferne zu sehen, was sie zwei hier auf die Beine stellen. Wie sie mit euch als Schaffhausen, ICF Schaffhausen vorwärts gehen. Wie sie da in eine bestehende Kirche sind gekommen. Ihr Zelt abgebrochen haben, mit der Familie vom Emmental auf Schaffhausen gezogen sind. Und so lustig ist, der Timi hat mir vorletzt erzählt, direkt mit dem Michu geschrieben. Und er konnte es fast nicht lesen. Weil der Michu hat schon geschaffhausert. Und er hat sich wirklich fragen, ist das wirklich der Michu, der mir schreibt hier? Und dann hat mir das SMS vorgelesen und ich bin auch nicht rausgekommen, was der will. Und dann habe ich gemerkt, es ist unglaublich gut gekommen, weil er hat nicht nur seine Zelle gezügelt, sondern er hat auch sein Herz mitgenommen und sie einpflanzen bei euch hier in Schaffhausen. Und darum, ihr könnt unglaublich stolz sein auf Michu Zändle, ich bin unglaublich begeistert von euch zweien, weil ich habe nicht nur einen guten Leiter und müsst auch verstehen, nicht nur einen guten Prediger verloren, sondern noch einen ganz guten Freund. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ihr es so aufgenommen habt und auch unglaublich dankbar, dass sie zwei einfach so einen geilen Lauf herlegen. Und gebt doch ihnen, es ist halt nur ein Michu da, aber gebt ihnen zwei mal einen richtig fetten, lauten Applaus. Weil das ist nicht selbstverständlich, was ihr macht. Und danke darf ich einen Teil von eurer kleinen Reise, die ihr im Gas seid, und darf ich auch einen Teil dazu beitragen, dass ihr hier so erfolgreich Kirche baut. Gut, ich bin seit 17 Jahren im Kirche bauen. Ihr habt schon gehört, 16 Jahre ICF Emmental, dann Hope and Life. Wenn ihr zu dem Frage geht, ich bin dann im Foyer. Könnt auf mich zukommen. Das ging zu lang, das gut kurz zu erklären. Gut. Aber was noch wichtiger ist, ich bin seit 16 Jahren geheiratet und hier sehen wir meine Familie. Wir sind ein bisschen crazy family. Meine Tochter kann nicht anständig auf einem Foto sein. Mein Sohn ist schon ein Checker. Oder die Kleider gehen einkaufen, beide gehen sie jetzt mit mir. Nicht mit der Andle, mit meiner Frau. Weil die Andle geht immer noch in C und A, wie man das früher ist, in die Kinderabteilung. Jetzt sagen sie, Mami, das ist vorbei. Jetzt gehen wir in Pull and Bear, Jack and Jones. Und dann mit dem Papi, oder? Das ist cool. Gut. Braucht ihr auch ein bisschen mehr Budget? Ist aber, glaub ich, nicht so budgetfördernd mit dem Papi einkaufen. Siehst du schon, halbe Teenager oder schon fast Teenager? Sienna wird jetzt die Hälfte, der Domi. Schon gleich 13. Gut. Warum erzähle ich euch das Foto? Ich merke, meine zwei Kinder haben sich vor einem Jahr für Jesus entschieden. Sie haben beide ihr Leben Jesus anvertraut. Ich bin dann hey, der Domi hat die Hand aufgehört in einem Gottesdienst und gesagt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Wir sind hey, ich habe das der Tochter erklärt. Wir haben es meiner Frau ein Handeln erzählt. Dann hat sie gesagt, das will ich auch. Und wir haben so eine Vase bei uns in der Wohnstube, wo wir so Highlights draufschreiben. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr das wirklich wollt, aber Geld nicht, dass ihr müsst, weil ihr seid doch Predigerskind, lasst euch Zeit und so. Und sagen sie beide, nehmen wir wollen das. Wir wollen mit dem Gott unterwegs sein. Dann haben wir das auf einen Stein geschrieben und haben sie unterschrieben, dass sie heute ihr Leben Jesus gegeben haben. Dann haben sie das noch in ein Buch geschrieben und haben wir zusammen das Abendmahl genommen, haben das gefeiert, dass sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal so Geschichten höre, denke ich, oder habe ich manchmal schon gedacht, ja, hey, hallo, das sind noch Kinder, easy, da kann noch viel passieren. Ich weiß nicht, was du jetzt gedacht hast, wenn ich das erzählt habe. Aber als ich meine Kinder gesehen habe, bin ich mir selber in den Sinn gekommen. Weil ich habe mich entschieden, mit 8, dem Gott nachzufolgen. Und dann, das war aufgrund einer Sonntagsschulstunde, dann in der Kirche, wo ich war. Und ich hatte eine krasse Sonntagsschullehrerin, da stand mal, so eine alte Mutter. Und, eine unglaublich krasse Frau für den Gott im Himmel. Die hat so leidenschaftliche Geschichten können erzählen. Sie hat von einer Missionarin erzählt, die ausgesendet ist worden in ein Land, von dem Gott im Himmel Gott zu erzählen. Ich habe die Geschichten eingezogen. Und dann ist nach einer Sonntagsstunde, etwa mit 8, 9, das weiss ich nicht mehr so genau, bin ich heim. Bin auf dem Zimmerboden von meinem Kinderzimmer und habe dann zu Gott in meinem Himmel gesagt, lieber Gott, hier bin ich. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Und ich will auch so Abenteuer erleben in meinem Leben, wie die Frau in der Sonntagsschule. Also, was sie davon erzählt hat. Ich habe dann noch so einen Nebensatz gemacht, und ich glaube, ich bin unglaublich dankbar, habe ich dann schon die Intelligenz gehabt, das noch zu sagen. Und habe gesagt, einfach hier, nicht im Ausland. Also, oder nicht in der Mission. Weil ich brauche eine Dusche und ein Bett, lieber Gott, wenn du das einfach noch berücksichtigen könntest. Mit 8 habe ich mein Leben dem Gott anvertraut, und habe ich meine Kinder gesehen, wie sie mit Dominik dann 12, Sienna 10, ihr Leben Jesus anvertrauen, habe ich realisiert, es hat Kraft. Es hat Kraft gehabt bei mir, in meinem Leben. Seit 8 bin ich mit dem Gott unterwegs. Höchchen, Teufchen, Fragen, Zweifel, Highlights, Downlights, sagt man so schön. Aber seit 8 habe ich eins böckert in meinem Leben. Ich habe böckert auf den Knien in diesem Kinderzimmer, habe ich wie realisiert. Und das war etwas, was wir niemand mehr nehmen konnte. Habe ich wie realisiert, ich habe einen Gott in meinem Himmel, der einen Plan für mein Leben hat und immer mein Bestes wird suchen. Wenn ich mit dem Gott unterwegs bleibe, dann wird der Gott das Leben, das er vorbereitet hat, für mich unglaublich genial zu Ende bringen. Und ich habe dann auf diesen Knien zu meinem Gott im Himmel gesagt, hier bin ich. Und ich habe es geschafft, eben, ich bin jetzt ein bisschen über 20, die letzten paar Jahre, mit meinem Gott unterwegs zu bleiben. Ich habe es geschafft, mit Gott dran zu bleiben. Und ich kann euch sagen, ich habe ein Abenteuer nach dem anderen, bis jetzt gleich schon 43, eben, dürfen erleben. Es hat mich dann auch motiviert, mein neuestes Buch zu schreiben. Ganz kurz, mir ist schon gesagt, ich darf es dann auch verkaufen. Darum stelle ich es ganz kurz noch vor. Das Nummer 8 Buch, der geht es um David. Der David war ein Mann, der ähnlich wie ich auch vergessen und verstossen war. Ich bin nämlich in der Schulzeit immer vergessen worden. Ich bin nicht so cool gewesen. Meine Frisur war vom Schlegelaschi gewesen. Das war ein Coiffeur aus der Strasse. Das hat ausgesehen, wie ich einen Kübel auf dem Kopf hatte, den man drumherum abgeschnitten hat, oder? Die Kleider hatte ich von meinem Cousin 3 oder 4 Mal schon gedreht. Und, ich bin nicht der Coole von der Schule gewesen. Für das jetzt wirklich Dramaturgie von meiner Kindheit noch versteht, kann ich es schnell so erzählen. Ich bin im Schulsport immer nach dem Mädchen gewählt worden. Also, ich sage nicht, dass Mädchen schlecht sind, aber mir hat einfach Mädchen zuerst Gille gewählt, dann Mädchen, dann noch mehr. Gut, einfach, dass ihr ein bisschen seht, so bin ich aufgewachsen. Aber ich habe immer tief gespürt, es gibt einen Gott, der hat einen Plan in meinem Leben. Und der hat etwas parat für mein Leben. Und dem Gott konnte ich trotz meiner Herausforderungen festhalten. Und so ist es so ein bisschen um David gegangen. Der David wird vergessen, wo der Prophet zum Vater kommt und zum Vater sagt, bring mir all deine Söhne vom Feld. Und der David wird vergessen. Bring mir all deine Söhne. Ja, genau. Der David auf dem Feld wird vergessen. Nummer 8, er war der 8. Sohn gewesen. Vergessen, verstossen auf dem Feld. Warum? Wenn ihr wollt wissen, warum? Der Vater hat ihn nämlich nicht einfach so vergessen. Das gibt einen Grund. Könnt ihr das Buch kaufen und nachlesen. Gut. Also. Aber das Spannende ist, Gott hat den David vom Feld geholt. Weil er hat zum Samuel gesagt, dass sie nicht alle Söhne. Der Vater hat noch einen. Und dann kommt dem Vater in Sinn. Ah ja, da ist noch einer auf dem Feld. Geht ihn holen und dann schreibt Gott Geschichte mit ihm. So viel krass, dass sogar Jesus aus dem Stamm von David rauskommt. Das hat mich motiviert, ein Buch zu schreiben über das Leben von David, wo ich habe gemerkt, auch mit ihm, auch in meinem Leben, will Gott Geschichte schreiben. Er will Unglaubliches bewegen, wenn wir es ihm zutrauen und es ihm wieder schaffen, unser Herz ihm anzuvertrauen. Und auch von dem, David, möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen, von einer spannenden Begegnung oder von einem spannenden Erlebnis, wo der Saul, der König von David, wo der David nachher am Königshof am Saul dient hat, was sie dort zusammen erlebt haben. Aber bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich bitte, schnell noch aufzustehen, wir zusammen den Vers lesen, dann möchte ich noch beten. Gut, im 1. Samuel 18, 6 bis 7 lesen wir. Und ich kurz ein paar Gedanken an euch weitergeben. Als das Herr nach dem Sieg Davids über den stärksten Mann der Philister heimkehrte, das war der Goliath, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Lauten und Tamburine und wiederholten immer wieder, 1000 Feinde hat Saul erschlagen. Dann lassen wir weiter. 1000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. Saul hörte das Lied gar nicht gern und er wurde sehr zornig. Das hätte ich euch heute Morgen noch etwas weitergeben. Ich werde doch noch schnell beten. Ja, Jesus, ich danke dir, bist du da. Ich danke dir, hast du für jedes Einzelne hier innen immer wieder eine neue Hoffnung parat. Hast du immer wieder neue, gute Gedanken parat. Du sagst du in der Bibel, dass wenn wir dich ehren und wenn wir dich gewichten mit unserem Leben, so wie wir so heute Morgen gerade hier in der Kirche haben, wir haben dich geehrt, wir ehren dich, indem wir dir Zeit geben. Daher können wir dich anbeten, unser Herzen dir gegenüber auftun. Sagst du in der Bibel, dass du immer, schlussendlich immer, das Beste für uns wirst suchen, aus jeglichen Situationen wirst rausholen und uns wirst weiterführen an dein Herz. Und das bitten wir dir sogar heute Morgen, dass du die Predigt brauchst, um zu uns zu reden. Tu unser Herzen auf und rette zu uns. Du sagst in der Bibel, dass dort, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, bist du mitten unter ihnen. Und wir sind eh keinem anderen Namen zusammen als nur mit ihm. Darum dürfen wir davon ausgehen, dass du jetzt wirst reden. Die Predigt wirst du brauchen, für unser Herzen zu erfrischen, uns zu berühren, uns näher und weiter, und einfach weiterzuführen und uns näher an dein Herz herzuziehen. Merci bist du da und merci hast du für jedes Einzelne etwas parat. Amen. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Und macht es doch schnell so wie bei uns in Kirche. Wir sagen immer schnell dem Nachbarn vor uns, hinter euch, neben uns. Noch schnell heute, schnell ein High Five geben, Hang schütteln, Hallo sagen jemandem, lernt jemand Neues kennen, duschen einmal aus. Das ist das, was ich so liebe an Kirche. Jetzt sind wir schnell Schluck Wasser und ihr könnt noch Hallo sagen. Das ist das, was ich so liebe, Achille. Sonntag für Sonntag sehen wir Menschen, die mit uns unterwegs sind. Das ist so genial. Wenn du Sonntag für Sonntag in die Kirche kommst, siehst du Menschen, die im Glauben mit Gott unterwegs sind. Und das sagt uns nämlich etwas. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hast Leute an deiner Seite, die mit dir unterwegs sind und der Lauf mit dir zusammen wollen und werden vollenden. Und du wirst es schaffen. Du wirst mit Gott zusammen den Lauf vollenden und als Sieger ins Himmelreich einlaufen. Das ist das, was ich fest glaube und überzeugt bin davon. Gut, aber so ein kleiner Tipp, dass wir eben es schaffen können, unseren Lauf erfolgreich vollenden, unseren Lauf erfolgreich vollenden, sehen wir hier in dieser Geschichte von Samuel und zu dem, oder vom Saul, excuse. Und das ist zum Thema, schau nicht auf den zweiten Teil. Das ist so ein bisschen ein Tipp, den ich euch weitergeben möchte. Schau nicht auf den zweiten Teil, weil wir sind immer wieder herausgefordert, auf den zweiten Teil eben nicht zu schauen. Warum sage ich das? Wir lesen die Geschichte von Saul und von David. Was haben wir gelesen? Der David und der Saul sind nach einem Kriegszug zurückgekommen. Und wir lesen hier, als das Herr nach dem Sieg Davids über den stärksten Mann heimkehrte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Lauten und Tamburine und wiederholten immer wieder, 1000 Feinde hat Saul erschlagen. Ist das nicht unglaublich? Der Saul kommt zurück von einem Feldzug, Kriegszug, wo nicht einmal er den Sieg davon getragen hat. Wir lesen ganz am Anfang, der David hat es da. Der David hat den Sieg errungen. Aber der Saul kommt zurück mit dem David. Und die Frauen und die Männer, also wir lesen zwar nur von den Frauen, aber sie ihm entgegenkommen. Stellen wir das vor, das ist ein unglaublich gewaltiger Moment für den Saul. Der Saul ist erfolgreich. Der Saul ist siegreich. Die Frauen tanzen, singen und jubeln. Ich meine, da geht die Brust rauf, raus oder wie auch immer. Da stehst du anders her. Aber dann lesen wir einen Vers weiter. 1000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. Und der Saul hat nicht mehr Freude gehabt. Geht es uns nicht auch manchmal so? Du kommst irgendwie von den Ferien und dann erzählst deinen Arbeitskollegen, hey, ich hatte so geniale Ferien gehabt. Ich bin mit dem Flüger auf Amerika. Und dort habe ich ein Auto gemietet. Und dann sind wir durch den Grand Canyon gefahren. Und ich hatte 2 Wochen Ferien gehabt. Weisst du, ich habe 10 Jahre gearbeitet dafür. Und jetzt haben wir uns endlich leisten. Und du malst es aus. Dann schaut die Arbeitskollegen nochmal und sagt, ah, 2 Wochen bist du. Weisst du, ich war 4. Auch in Amerika. Auch mit dem Flüger. Aber wir sind noch in ein Hotel. Näher. Wir sind nicht nur 2 Wochen rumgereist, sondern wir sind näher noch 2 Wochen Beachferien gemacht. Und plötzlich sind wir so in Gefahr, dass das, was wir erlebt haben, seine Kraft verliert. Mein Sohn ist im Auto mit seinem Schulkollegen bis er von der Schule abholen. Er sagt, Papi, du wirst nicht glauben, was ich hatte. Ich hatte ein 5,5. Sein Schulkollege nebendran, der in der Paraklasse ist, also nicht in der gleichen Klasse, fragt ihn so, in welcher Probe? Ja, in der und der. Und ich hatte so Freude, das 5,5 in Mathe. Er sagt, der Schulkollege hinterin im Auto, ah, die Probe haben wir auch gehabt, ja, 6. Ich dachte, oh, Pinsel. Hallo, mein Sohn hat das 5,5 gehabt. Halt, Schnurren dahin. Und wir sind immer wieder dauernd in unserem Leben in solchen Situationen. Wir erleben etwas Geniales. Gott tut ein Wunder. Wir erzählen das irgendjemandem. Und plötzlich kommt irgendeine, oder vielleicht sogar eine Stimme in unserem Herz, die uns sagt, aber der hat es doch anders gehabt. Oder bei dem hat doch das noch schöner ausgesehen. Und plötzlich sind wir in Gefahr, wir vergleichen. Und wir schauen auf einen zweiten Teil der Geschichte. Statt, dass wir den ersten Teil, den Gott tut in unserem Leben, feiern und gewichten. Darum möchte ich heute Morgen eigentlich ermutigen, schau nicht mehr auf einen zweiten Teil. Lass nicht auf die Stimmen, die dir sagen, dass das nicht so läuft oder nicht so gut ist, wenn Gott das Wunder tut. Lass nicht auf die Menschen, die es besser können oder schöner haben, scheinbar in ihrem Leben. Gerade heute in diesen ganzen Social-Media-Sachen. Kannst du ein Foto posten, 5 Minuten später siehst du ein Foto, das jemand noch schöner hat und noch glücklicher scheinbar aussieht. Aber ich habe ja schon herausgefunden, dass ja Social Media und Instagram und all das Zeug, das ist noch immer die halbe Wahrheit. Gut, aber wir sind immer wieder in dieser Herausforderung, auf diesen zweiten Teil zu schauen. Warum ist es so wichtig, dass wir das nicht machen? Und ich glaube, wenn wir immer wieder auf diesen zweiten Teil schauen, verpassen wir ganz, ganz viel Segen. Wir verpassen ganz, ganz viel Freude. Und wir verpassen ganz, ganz viele offene Türen, die Gott unserem Leben schenken will. Und darum hat er 2 einfache Tipps weitergegeben, wie es uns immer wieder helfen kann, auf diesen ersten Teil zu schauen. Der erste Tipp ist, feier der erste Teil vor Geschichte. Feier den immer wieder. Mein Sohn sagt, ich hatte 5,5 gehabt, Papi. Der Pinsel hinterin sagt, 6. Und ich sage, ah, gut. Dominik, so genial. 5,5. Und ich habe das noch gerade mehr betont. Und ich habe nur noch von dem 5,5 geschnurrt. Ich habe gedacht, erstens, bist du nicht mein Sohn? Zweitens, ist das mein Sohn? Und drittens, hat er 5,5. Und das wollte ich feiern. Wisst ihr, wann ich das gelernt habe? Ich durfte im Jahr 2016 einen Marathon laufen. Zuerst mal in meinem Leben eine unglaublich lange Distanz säckeln. Das war eine lustige Geschichte. Da habe ich das Gefühl, wie Gott zu mir sagt, mach einen Marathon. Bin dann meine Frau gefragt, weil ich die Hoffnung hatte, dass meine Frau sagt, mach es nicht. Aber sie hat dann gesagt, das ist eine gute Idee, mach das, das tut dir gut. Und dann habe ich 1,5 Jahre trainiert. Und dann bin ich auf das New York geflogen. Dort durfte ich einen Marathon säckeln, zum 40. Geburtstag können wünschen. Und dann bin ich auf das New York gekommen. Und ich weiss nicht, wer schon mal so einen Lauf gesäckelt hat. Aber als ich auf das New York bekam, an dieser Startlinie, ist mir etwas unglaublich eingefahren. Da waren Tausende von Menschen, die diesen Lauf gesäckelt sind. Dann bin ich gestartet. Und schon vom ersten Moment an, als ich gestartet bin, habe ich mit Leuten angefangen zu reden, die dort auch säckeln. Und als ich so am Säckeln bin und am Reden bin mit denen, merke ich etwas. Also am Anfang kannst du ja noch reden. Das ist vielleicht noch schnell wichtig. Irgendwann so nach 10 Kilometern redest du nicht mehr. Aber am Anfang, als ich so mit 1, 2 Ami geredet habe, habe ich gemerkt, das ist so eine coole Stimmung. Die haben so Freude gehabt, dass ich diesen Marathon säckle. Und dann habe ich links und rechts geschaut und da waren die Strassen voll Leute. Voll Amerikaner, die dich gefeiert haben. Und die haben mich nicht gekannt. Oder? Aber die haben mich gefeiert. Und ich hatte so Freude gehabt, darum hatte ich dann auch ein bisschen Mühe, ein paar Kilometer verloren. Weil ich bin dann, das war eine breite, vierspurige Strasse. Tausende von Menschen, die das gesäckelt sind, oder? Aber ich hatte so Freude gehabt, links und rechts waren Kinder, die mit Tafeln und Fläschchen und Wasser und dir zugejubelt haben, dass ich daher gesäckelt bin, hier ein High Five gegeben. Dann bin ich wieder hier über gesäckelt, da ein High Five. Oh, da ist auch wieder ein Kind da über gesäckelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, aha, ich säckle ja mehr, wenn ich immer noch hin und her gehen. Aber ich hatte so Freude gehabt. Weil, versteht ihr, ich habe es ja schon gesagt, ich komme aus dem Schulsport mit meinem Erlebnis. Und ich bin im Schweizer Sport aufgewachsen. Ich bin auch in TV gegangen, übrigens, für mein Manko ein bisschen auszubügeln. Hat da nicht viel gebracht. Aber etwas, was ich im Schweizer Sport immer habe gelernt, ist, es geht um den Erst. Alles andere ist scheissegal. Wenn du erst bist, bist du dabei. Sonst nicht. Und immer wieder in der Schweiz, im Schulsport, im Turnverein, ist es immer nur darum gegangen, was hast du für eine Zeit? Aha, ich war besser gewesen. Und wenn du mal der Beste warst, hast du sicher irgendwie noch einen Pinsel gefunden, der hinterher ist. Und hat gesagt, ja, letzte Woche bin ich aber besser gewesen. Aha. Und zu New York im Marathon habe ich gelernt oder gemerkt oder realisiert, das ist denen so egal, wer du bist, wie schnell du bist, wenn du gestartet bist, wenn du ins Ziel kommst, wie lange du hast gehabt, wie viel du dir vorgenommen hast, und ob du jetzt länger hast gehabt, ob du geschnackt bist, oder was auch immer. Ich bin nicht geschnackt. Aber es hat keine Rolle gespielt, weil sie heiss 42 Kilometer durchgezogen, die New Yorker. Und als ich ins Ziel säckle, sind Hunderte von New York links und rechts, ich muss auch sagen, die habe ich auch nicht gekannt, die mir zugejubelt haben. Als ich über die Ziellinie laufe, war es für mich wie im Himmel. Und am Ende werden wir in den Himmel einlaufen. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wie dass du die Lauf gelaufen bist. Es spielt keine Rolle mehr, was du alles bewegt hast, was du alles gemacht hast, wie genial du Christ bist, wie viel du verändert hast auf dieser Welt, spielt nur noch eine Rolle. Dass du reinlaufst. Alle Engel, alle Menschen, die oben sind, werden jubeln und sagen, so schön bist du da. So schön bist du da. Ich bin das Ziel reingelaufen, hat mich niemand gefragt, wie schnell du bist. Ich bin von New York ins Hotel gegangen, hat mich niemand gefragt, auf dieser Laufgruppe raus, wie schnell du bist. Ich bin gekommen, sie mit dem Bierfläschchen gewartet. Ich habe gesagt, du hast es geschafft. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist eine andere Kultur. Das ist nicht mehr die Kultur vom Vergleichen. Wer ist der schneller, wer ist der besser? Gell, in einem New Yorker Marathon wird eh nicht mehr erst von unseren Hobbyläufern. Das sind ja meistens krasse Läufer, die doppelt so schnell sind oder noch fast schneller. Das ist ja jenseits. Habt ihr schon mal so einen schnellen Läufer gesehen? Die säckeln 20 Stunden Kilometer. 2 Stunden lang, 42 Kilometer. Der Rekord ist irgendwie bei 2 Stunden 5 oder so. Ich habe über 4 Stunden gehabt, einfach, dass ihr das Verhältnis habt. Gut. Knapp 5, nicht ganz. Einfach schnell. Gut. Warum erzähle ich die Geschichte? In dieser Situation hat uns der Trainer etwas gesagt, bevor wir den Lauf gestartet haben. Er hat nämlich gesagt, bevor ihr den Lauf startet, fokussiert euch auf das Ziel. Und dass ihr euch fokussieren könnt, tut euch ein Gute kaufen, wo ihr wisst, das darf ich dann nehmen, wenn ich im Ziel bin. Ich bin eine Bud Light Flasche gekauft, Bier, 1,5 Liter und eine Tafel Lindor-Schocke. Und immer, wenn ich nicht mehr wollte, das ist dann gleich passiert, bei Kilometer 25, habe ich immer wieder die Lindor-Schocke vor meinem Auge gesehen. Und immer wieder der Coach gehört, der gesagt hat, feiert näher, wenn ihr ins Ziel lauft. Und ich bin dort reingelaufen und haben mir gefeiert in dieser Laufgruppe, dass jeder das Ziel erreicht hat. Und ich habe mir so überlegt, als ich die Predigt geschrieben habe, wie wäre es gewesen, wenn es der Saul geschafft hat, den ersten Punkt zu feiern. Gar nicht zu vergleichen. Gar nicht weiter zu schauen. Aber er hat weiter geschaut. Und er hat geschaut, was der David hat gemacht. Und das hat ihn so gestresst. Und darum möchte ich ermutigen, mach es nicht wie der Saul. Feier, wenn Gott etwas tut. Und habe dem fest, was Gott tut. Schau nicht auf den zweiten Teil. Sondern schau immer wieder auf das, was Gott tut. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott feiern will. Das zelebrieren, was Gott tut in unserem Leben. Ist auch jüdisch. Die Juden haben eins gelernt. Die sind x-mal befreit worden von Gott. Und für alles, was Gott hat, hat er gesagt, feiert es. Die feiert das, die feiert dieses, die feiert jenes. Die 7 Festtage noch heute, die sie jedes Jahr feiern. Und sie erinnern sich alles das Gute, das Gott hat da. Und ich glaube, das schützt uns auch vor dem Vergleichen. Aber wenn wir dann gleich vielleicht manchmal reinrutschen, das ist so der zweite Tipp, der noch weitergeben kurz ist. Feier nicht nur das, was Gott in deinem Leben tut, sondern wegsehst, dass Gott Wunder im Leben von anderen tut. Wenn jemand vor dir heiratet, wenn jemand befördert wird, obwohl es vielleicht du verdient hast, wenn jemand ein Auto schneller kaufen kann, das noch schneller fährt als deins. Wenn vielleicht jemand ein Haus bauen kann, du willst schon lange ein Haus bauen. Oder wenn jemand eine neue Wohnung bekommt, du eigentlich hast du das Gefühl, die hat doch eh verdient. Statt in diesen zwei Teilchen zu rutschen, feier den Erfolg auch von anderen. Ich glaube, das dürfen wir auch ein bisschen lernen. Wenn jemandem etwas gelingt, statt neidisch zu sein, uns zu fangen, zu freuen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit der Entscheidung zu tun, immer wieder zu sagen, ich will feiern, was Gott im Leben von anderen tut. Wenn jemand erfolgreich ist, mit seiner Ehe abgeht, ein Segen erlebt, das Auto, was auch immer, feier, weil du darfst wissen, wenn wir den Erfolg von anderen feiern, ist Gott schon den Durchbruch in deinem Leben vorbereitet. Du darfst wissen, Gott hat einen Plan. Gott hat dich nicht vergessen. Gott weiss, wenn, dass du die nächste Wohnung, den nächsten Schritt in deinem Leben brauchst. Und darum glaube ich auch, wenn wir dem Gott wirklich vertrauen in unserem Leben, dann schaffen wir es, auch zu feiern, wie andere erfolgreicher sind als wir. Hat es der David, der Saul, geschafft? Ich glaube, das wäre nicht passiert, was nachher passiert ist. Saul hörte das Lied gar nicht gern. Und er wurde sehr zornig. Er hat auf den zweiten geschaut, statt der ersten zu gewichten. Und jetzt lesen wir da etwas ganz Spannendes. Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Ganz ehrlich, habe ich das Buch Nummer 8 geschrieben, das ist mir so eingefahren. Wenn ihr die ganze Geschichte vom Saul anschaut, dann hat der Saul eigentlich alles gehabt, was er gebraucht hat. Ich meine, der Saul hat einen kleinen Fehler gemacht. Wir lesen in der Bibel, er hat auf einen Prophet gewartet. Der Prophet ist nicht gekommen. Und er hat ein bisschen zu voreilig gehandelt. Vielleicht habt ihr die Geschichte auch schon gelesen. Und dann in dem Moment, wo er dann handelt und mit dem Volk in Krieg zieht, kommt der Prophet schon zu laufen und sagt, Saul, wieso hast du nicht gewartet? Und dann sagt der Saul, oh, ein bisschen ungeduldig. Das ist uns vielleicht auch schon so gegangen. Es war aber eigentlich nicht ein weiteres Problem. Der Samuel hat einfach gesagt, schau, Saul, Gott wird anderen suchen, wenn er seine Geschichte weiterschreibt. That's it. Und schon dann ist etwas passiert in seinem Herz. Aber jetzt müssen wir schauen, wie Gott den anderen gesucht hat. Gott hat den David geholt. Was hat er mit dem David gemacht? Gott hat geschaut, dass der David der Schwiegersohn vom Saul wird. Gott hat dem Saul einen unglaublich erfolgreichen Leiter zur Seite gestellt. Wenn der Saul ein bisschen so viel Vernunft hatte oder, anders gesagt, nicht von dieser Eifersucht getrieben war, hat eigentlich der Saul das beste Leben haben können. Ich sage so quasi hinterher lernen und sage, hey, meine Zukunft ist gesaved. Best Schwiegersohn, der Thron wird übernehmen. Der Jonathan, der eigentlich mein Sohn ist, hat ja nicht einmal ein Problem mit dem. Sie sind ja noch beste Freunde. Also nicht einmal dort war ein Problem. Und der Saul hat nicht einmal mehr ein guter König sein, weil der David hat ja alles gemacht. Er hat einfach nur noch auf das Sofa hängen und sagen, yo, 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 ich kann nur noch das Leben geniessen, Mann. Hey, ist ja so genial. Ich glaube, das wünscht sich doch jeder Leiter, der ein bisschen älter wird, dass er so einen krassen Nachfolger hat, der abgeht wie ein Löw, zu seiner ganzen Familie noch schaut und du kannst einfach auf dem Sofa hängen, oder? Saul hat es nicht geschafft. Saul hat ganz strubes Alter gehabt. Wir lesen er, warum von dann an, als er eifersüchtig geworden ist auf David. Dann, aber erst dann. Und nicht wie die Bibelleser meinen, schon beim Samuel, sondern erst dann. Und nicht dann, als er zu früh in Krieg gezogen ist. Lesen wir. Am nächsten Tag ließ Gott einen bösen Geist über Saul kommen. Der König tobte in seinem Haus wie ein Wahnsinniger. Das Leben von Saul hat im Wahnsinn, in Einsamkeit, in Hoffnungslosigkeit gegeben. Gott hat sich weggezogen. Nicht, weil er so ungeduldig war, sondern weil er für einen zweiten Teil der Geschichte geschaut hat. Und ich glaube, wenn immer wir es nicht schaffen und auf diesen zweiten Teil der Geschichte schauen, beleidigen wir eigentlich Gott. Und Gott zieht sich wie langsam mal zurück. Und sagt, eigentlich will ich dich segnen. Ich habe den Lauf, den ich will mit dir gehen. Ich habe Potenzial parat für dein Leben. Ich habe offene Türen parat. Warum vergleichst du dich mit anderen? Warum schaust du auf andere, statt dass du auf mich schaust? Weil ich so viel Gutes parat. Ich sage eigentlich immer wieder wie zu Gott, wenn wir auf andere Menschen schauen. Wenn wir neidisch sind und uns vergleichen und uns an die Freude rauben vom Segen, das andere haben, sagen wir eigentlich wie zu Gott, Gott, du hast einen Fehler gemacht in meinem Leben. Warum hast du mich nicht so gesegnet? Warum hast du mich nicht so gemacht? Warum habe ich so lange Beine und so einen kurzen Oberkörper? Wie nicht? Das habe ich eigentlich auch noch gesagt zu Gott. Jetzt finde ich es extrem cool, weil wenn ich hocke, störe ich niemanden. Wenn ich stehe irgendwo, sehe ich gleich überall rüber. Ja, man muss irgendwo ein Ja finden zu sich selber. Nur der Punkt ist, jeder hat irgendwo auch eine Ecke weg. Und jeder hat aber auch unglaublich viel Segen, das Gott parat hat für uns. Und das ist das, was ich so liebe an unserem Gott. Und wenn wir es schaffen, diesen zweiten Teil nicht mehr zu gewichten in unserem Leben, wegzuschauen von dem, was Gott bei anderen tut, uns freuen über das, aber uns auch wieder feiern und fokussieren auf das, was Gott in unserem Leben tut. Ich glaube, dann ehren wir Gott. Und ich habe die Kehrtwende von der ganzen Geschichte. Ich glaube, schau so, wie Gott den bösen Geist schicken kann, weil es der Saul nicht geschafft hat, den zweiten Teil zu sein. Glaube ich auch, bin ich überzeugt. Und sehen wir in der Bibel immer und immer wieder, dass Gott statt den Geist vom Wahnsinn einen bösen Geist schickt, schickt Gott einen guten Geist, den Heiligen Geist. Ein Geist vor Freude. Ein Geist vor Zuversicht. Ein Geist vor Gelassenheit. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, immer wieder Gott zu ehren, indem wir auf den ersten Teil schauen. Zu feiern, was Gott tut in unserem Leben. Ich glaube, dann kommt statt Eifersucht und Neid, wird es Gott ersetzen. Und er wird Freude schenken. Dankbarkeit, Zuversicht und Gelassenheit wird Platz finden in unserem Leben. Und für das möchte ich jetzt noch beten. Ich weiß nicht, du stehst in deinem Leben, aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Schau weg vom zweiten Teil. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn jemand ein cooles Weihnachtsfest hat und du nicht, ja, der halt, der hat es. Feiern. Vielleicht lädt er dich sogar ein und dann kannst du Teil davon sein. Aber fokussiere dich wieder auf das, was Gott tut in deinem Leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu sehen, was Gott tut, dann kommt Freude, Zuversicht, Gelassenheit und wir werden eine neue Hoffnung immer und immer wieder finden. Wenn du schon kannst, darfst du jetzt noch aufstehen. Ich werde noch beten, gerade für dich. Ich werde beten vor allem auch für mich. Gerade für die Weihnachtszeit. Dass du das mitnehmen kannst. Schau nicht auf den zweiten Teil. Rock, was Gott tut in deinem Leben. Freude an dem, was Gott tut. Feier andere Menschen, wenn sie Gott segnet. Und schau immer wieder auf das, was Gott tut. Und ich glaube, dann werden wir auch gerade in dieser Weihnachtszeit erleben, wie statt Einsamkeit Freude kann kommen. Statt Hoffnungslosigkeit neue Hoffnung kann Platz finden in deinem Leben. Zuversicht, Dankbarkeit. Wieder Raum hinein. Ja, Jesus, ich danke dir. Danke dir für jedes Einzelne. Und ich danke dir, bist du begeistert von uns. Danke dir, hast du jedes Einzelne einzigartig, genial geschaffen. Wir lesen sogar in der Bibel, dass wir ein Meisterwerk sind von dir. Wo du dich unglaublich übertroffen hast mit jedem Einzelnen hier. Und ich bitte dich auch gerade um Vergebung heute Morgen für all die Momente, wo wir dich beleidigt haben. Weil wir auf andere geschaut haben. Wo wir wie dir gesagt haben, dass du einen Fehler hast gemacht, weil wir uns gewünscht hätten, anders zu sein, anders zu erleben, anderen sagen zu haben und dabei vergessen haben, was du schon alles Gutes da hast in unserem Leben. Ich bitte dich jetzt gerade um einen Geist vor Freude. Ich bitte dich um einen Geist vor Zuversicht, vor Hoffnung und vor Liebe. Dass wir jetzt heute Morgen, aber vielleicht noch Momente da in unserem Leben, wo wir uns dieser Eifersucht, dem Neid hergegeben haben, das können austauschen. Dass du wie einen anderen Geist in unser Leben einsetzen kannst. Eine andere Stimmung, eine andere Prägung kannst schenken. Ich bitte dich um einen Heiligen Geist, der stattdessen jetzt in unser Herz kommt. Uns neue Freude schenkt, neue Hoffnung gibt, neue Zuversicht gibt. Dass wir jetzt sogar in dieser Adventszeit auch können lernen, auf das zu schauen, was du tust. Nicht mehr auf den zweiten Teil, sondern auf den ersten, auf das, was geht in unserem Leben. Merci vielmals. Merci, dass du uns segnen. Sogar in dieser Woche wirst du vor uns sein, uns den Weg weisen. Danke dir, dürfen wir auch wissen, wirst du neben uns stehen und uns mit allem versorgen, was wir brauchen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich danke dir, auch wirst du hinter uns sein und uns den Rücken stützen und uns alles geben, was wir brauchen. Auch wenn wir keine Kraft mehr haben, keine Hoffnung mehr haben, dass wir erleben dürfen und spüren, auch gerade wenn wir hier rausgehen, dass wir in Kirche waren und dass du uns geben wirst, was wir brauchen. Merci vielmals. Amen.